das Laufspiel vor allem ist ein anderes, sich auf Krücken fortzubewegen. Denn einen falschen Schritt in die falsche Richtung ist es sehr schwer, diesen wieder zu korrigieren.
Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hat es doch eben geschafft, das einzige Mal, was er noch hat, sich anzustoßen, unterm Tisch und Aua zu schreien.
Wenn es eine Bundesliga ist, gibt es demzufolge einen deutschen Meister im amputierten Fußball. Und da ist dann auch der nächste Schritt. Es gibt international in Europa schon eine Champions League im amputierten Fußball. Sprich, ein möglicher deutscher Meister Fortuna Düsseldorf würde plötzlich Champions League spielen. Aber auch da Glück im Unglück. Ich war früher Linksfuß und der gute Linke ist noch da. Von daher ist alles wieder gut.
Oh, das müssen wir schneiden, sonst muss ich mein Blindengeld abgeben.
Stefan, top Auftakt. Ja. Fußball inklusive, heute Folge, ja, wie zählen wir sie? 001 oder 002?
Oh, 002 machen wir.
Ne? 002. Ja. Beim letzten Mal Peter da gewesen, war wahnsinnig interessant zum Thema Demenzkoffer. Mhm. Hab da vieles mitgenommen und hab mir überlegt, können wir das überhaupt noch toppen? Sollen wir das Ganze wieder einstellen? Aber du hast tief in der Trickkiste gegraben. Ja. Und auch heute haben wir wieder ein 1A-Thema.
Richtig. Genau. Und zwar geht es heute um das Thema amputierten Fußball. Und ich musste wirklich die ganze Bundesrepublik abtelefonieren, um den Topstar aus diesem Thema zu bekommen. Und zwar einen Christian Heinz. Und der hat dankenderweise direkt gesagt, jo, mach ich. Und hat noch 15 weitere mitgebracht, dass wir heute auch noch ein schönes Training hier absolvieren können bei Fortuna.
Das ist, wir reden über Amputationsfußball. Und genau. Ich kam gerade, es ist Mittagspause gewesen, auf die Terrasse und man muss wirklich 3-4 Mal schauen, weil es ist so das komplett gewohnte Fußball-Setting eigentlich so. Man pöbelt sich ein bisschen an, man isst so. Ja. Die Beine sind eh unter dem Tisch. Das heißt, ich habe auch nicht die Torhüter auf Anhieb gesehen und ich dachte einfach, ja, hier treffen sich halt Fußballmannschaften. Ja. So, aber es ist schon was Besonderes.
Ja klar, also es ist wie unter normalen Menschen. Also der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hat es doch eben geschafft, das einzige Mal, was er noch hat, sich anzustoßen unterm Tisch und Aua zu schreien, wo der Max dann, also der Trainer, gesagt hat, Junge, Junge, Junge. Ne, also von daher alles super. Also das ist wirklich ganz normal. Also wie in jeder Sportart, Blindenfußball. Also sobald Fußballer unter sich sind, fallen alle Hüllen und alle Grenzen und es ist einfach ein ganz normaler Talk.
So, jetzt sind die nicht nur hier zum Mittagessen.
Genau.
Habe ich also zumindest mir so erschlossen, wenn die aus der Republik anreisen. Was passiert heute hier genau in Flingern?
Also wir haben heute Morgen mit einem bundesweiten Training begonnen. Das heißt, im Grunde genommen ist es so, dass wir eine Fußballmannschaft bei Fortuna Düsseldorf aufbauen möchten oder schon ganz gute Schritte gemacht haben in die Richtung eines Aufbaus. Und wir versuchen hier einmal im Monat auf unseren Anlagen ein Training anzubieten. Das morgens beginnt mit einem Torwarttrainer oder Torwarttraining. Da können wir Gott sei Dank auf die Torwarttrainer von dem Nachwuchsleistungszentrum zurückgreifen. Da unterstützt uns der Christian Lasch sehr, 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 sehr intensiv und gut. Und ja, da beginnen unsere beiden Torhüter, beziehungsweise heute waren 4 Torhüter vor Ort. Die kriegen dann ein Training und dann schleichend geht es rüber. So ab 11 Uhr beginnt dann das normale Training. Das heißt, da haben wir heute 2 feste Trainer gehabt aus Hoffenheim und unser Sinager von F95 und dabei dann noch den Co-Trainer von unserer Blindenfußballtruppe und einen neuen Torwarttrainer, der das Ganze mal übernehmen möchte, wenn wir auswärts reisen, also zu Turnieren etc. Also und so beginnt dann ein buntes Training von 11 bis 12.30 Uhr. Jetzt sitzen die, wie du eben schon erwähnt hast, alle gesellig zusammen, kleinen Snack-Sandwich, ein bisschen Wasser. Und um 15.30 Uhr geht es in die nächste 1,5 Stunden. Und dann ab 17 Uhr, die hier in Düsseldorf bleiben, fahren dann alle zusammen ins Hotel. Und um 19 Uhr haben wir noch einen gemeinsamen Grillabend. Natürlich im Freien, wie sich das in diesen Zeiten gehört.
Bis auf den Grillabend, also letztlich ein Profi-Trainingstag?
Ein normaler Trainingstag. Also die laufen immer so ab. Also wird der Christian gleich wahrscheinlich noch viel mehr zu sagen können, weil er ja super intensiv und schon lange in dem Thema drin ist. Aber bei uns ist es halt so, die Leute kommen natürlich, die Spieler, zurzeit haben wir leider auch nur Spieler. Also gerne, wer das mal hier hört und sagt, Mensch, ich habe auch schon immer Fußball gespielt als Frau. Gerne, wir nehmen hier jeden gerne auf, der Fortuna unterstützen möchte und mitspielen möchte. Aber im Grunde genommen sind die Trainingseinheiten immer doppelt, weil die Anreise halt relativ weit ist. Also jetzt ist es so, dass natürlich bundesweit, also ich glaube Hamburg, Saarbrücken ist dabei, aus Hoffenheim, München sind heute Leute angereist, Braunschweig. Also die 3 Standorte, die es gibt, sind vor Ort. Braunschweig, Hoffenheim, also Anpfiff Hoffenheim und Fortuna. Und dementsprechend, ja, machen wir hier immer eine Doppeltrainingseinheit, damit sich der Tag auch wirklich lohnt, wenn man mal 300 Kilometer für ein Fußballtraining fahren muss.
Du hast die Vereinsnamen gerade schon genannt. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Computerspiel, wo nicht alle Lizenzen bekommen wurden. Ne? So, es gibt dann die Sportfreunde Braunschweig und man kann sich so denken, wer vielleicht dahinter steckt. Es gibt Anpfiff Hoffenheim und auch da hat man eine Idee. Und dann gibt es Fortuna Düsseldorf, weil da war die Lizenz nicht so teuer und das ging auch irgendwie für diesen Spielemacher. Den entnehme ich. Fortuna war die dritte Mannschaft in Deutschland erst?
Korrekt. Also wir sind angefragt worden, ob wir uns das vorstellen können. Dann haben wir uns mit dem CSR-Direktor Paul Jäger und der Claudia Beckers und dem Christian Heinz zusammengesetzt. Er hat uns das vorgestellt mit der Präsentation, was auf uns zukommen könnte, welche Spieler wir schon vom Einzugsgebiet her vielleicht direkt in unser Verein aufnehmen könnten. Und da haben wir gesagt, super Sache. Und ja, und dann ist das bei mir auf dem Tisch gelandet und geblieben. Und seitdem quasi bauen wir und versuchen, die Mannschaft stetig zu erweitern und ja, das ganze Umfeld auch so ein bisschen zu professionalisieren.
Das wäre tatsächlich auch eine offene Frage von mir gewesen. Wie findet man da Spieler? Also ich nehme an, ihr habt euch nicht in die Fußgängerzone gestellt und mal geguckt, wer so welche Hose trägt, wo es ein bisschen verdächtig aussieht und ob da irgendwie was in Richtung Mannschaft gehen könnte. Das heißt, ihr hattet einfach schon vorher die Information, wer als Spieler hier im Umkreis unterwegs ist?
Genau, also wir definitiv. Also Christian kann dazu bestimmt gleich mehr sagen. Also ich glaube, er musste wirklich keine Ahnenforschung betreiben, aber schon richtig ackern, um da Spieler zu bekommen. Und natürlich ist das der erste Baustein gewesen. Zweiter Baustein war dann, dass ich Kontakt mit sämtlichen Sanitätshäusern in der Region aufgenommen habe, mit Einzugsgebiet Düsseldorf, und gefragt habe, ob sie uns auf diesem Wege als Netzwerkpartner unterstützen können, um Spieler zu finden. Also das heißt, ihre Kunden, die vor Ort sind, also alle, die mit Prothesen arbeiten, habe ich angeschrieben, bin vor Ort gewesen, habe Flyer verteilt und dementsprechend haben wir da dann auch schon den einen oder anderen Kontakt wieder geknüpft. Aber in erster Linie haben wir das, was jetzt hier als Basismodul rumläuft, alles dem Christian und seiner Arbeit zu verdanken.
Das ist eigentlich eine sehr schöne Überleitung zu Christian. Eins noch vorweg, habe ich das richtig verstanden, dass wir sogar einen Nationalspieler zu Gast haben?
Nein, das hast du fast richtig
verstanden. Also wir haben Mann, jetzt habe ich mich extra fein gemacht.
Ja, heute, und alles dann gut. Das freut mich ja. Verdammt. Das wird wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, dass ich sage, du hast Unrecht. Aber es ist so, wir haben sogar gerade die beiden amtierenden Nationaltorhüter der amputierten Fußballnationalmannschaft bei uns im Kader, die jetzt im September, leider ist sie abgesagt worden, mit nach Polen gefahren wären. Mhm. Und heute haben wir einen Spieler aus Togo bekommen, auch über die Vermittlung von Christian. Und der ist, wenn ich mich recht erinnere, sogar noch amtierender Kapitän der togolesischen Nationalmannschaft. Und der wird demnächst für Fortuna Düsseldorf spielen. Also der erste Neuzugang in diesem Sommerloch für Fortuna.
Ich versuche mich heute auch mal als Neuzugang am Mikrofon, denn ich habe, als ich das letzte Mal den Podcast durchgehört habe, gemerkt, ich schmatze wahnsinnig oft, bevor ich anfange zu reden. Das ist heute meine ganz persönliche Challenge und bin mal gespannt, ob Christian auch so eine Eigenart hat beim Sprechen, aber lass uns da doch gerne einmal reinhören. Ja. Ja, Christian, ist jetzt natürlich ein bisschen eine undankbare Situation für dich, weil alle Zuhörer erstmal sich darauf konzentrieren, wie du redest und nicht, was du erzählst. Deshalb hört euch das Ganze gerne zweimal an, aber toll, dass du da bist und schön auch, dass du dir die Zeit genommen hast in der Mittagspause.
Ja, sehr gerne. Auch vielen Dank nochmal für die Einladung und für die Möglichkeit, auch hier Rede und Antwort zu stehen. Ja.
Bevor unsere Zuhörer die ganze Zeit sich fragen, was das denn für ein Einschlag ist in deiner Stimme, den sie da hören. Woher kommst du genau?
Ja, ich bin geboren und aufgewachsen in der schönen Eifel, unweit vom Nürburgring. Und ja, auch das Plattdeutsch, was wir in der Eifel haben, könnte ich auch noch zum Besten geben, aber ich bemühe mich, beim Hochdeutsch zu bleiben. Ja.
So klingt das, wenn man sich bemüht, beim Hochdeutsch zu bleiben. Wenn ich jetzt überlege, bei der ersten Folge hatten wir als Fortuna Düsseldorf Podcast Fußball inklusive einen MSV Duisburg-Fan zu Gast. Wenn du jetzt aus der Eifel kommst, da kommen ja auch nicht so viele Vereine in Frage, oder?
Genau, da, ja, mit einem bestimmten Trikot kommt man da auf die Welt quasi. Und ja, da gibt es nicht viele Vereine, das stimmt.
Lassen wir das mal so stehen und sehen das als besonderen Beitrag auch von uns für Akzeptanz und Inklusion auf allen Ebenen an. Ich habe in der Vorbereitung zu heute, war ich mal ein bisschen auf der Datenautobahn unterwegs und habe ein Spiel auf YouTube gesehen, Türkei gegen England 2017 vor 40.000 Zuschauern. Glaube, ganz das Ausmaß hat der amputierten Fußball in Deutschland noch nicht.
Richtig. Das, was du gerade angesprochen hast, war natürlich das Highlight in der bisherigen weltweiten amputierten Fußballgeschichte. Das war das EM-Finale von 2017 im Stadion von Besiktas Istanbul und einfach mit 40.000 Zuschauern ausverkauft. Um das Märchen rund zu machen, macht die Türkei in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 2-1-Siegtreffer und alle rasten aus. Und wir durften damals, wir waren Teilnehmer dieser EM mit einem 8. Platz von 12 Teams, was für uns in Deutschland okay war. Wir durften live Zeuge sein im Stadion dieses Ereignisses und Gänsehaut pur, selbst wenn ich jetzt dran zurückdenke. Und aber auch ganz viel Motivation für uns mitgenommen. Wow, was geht denn hier ab in der Türkei? Und da ist die Sportart einfach viel größer angesehen, viel populärer. Da wollen wir von lernen und da sind wir gerade dabei, das in Deutschland auch gut, möglichst gut zu strukturieren. Ja.
Lernen wollen wir auch an allererster Stelle. Ich habe versucht zu verstehen, was die Regeln und die Regelunterschiede sind, aber vielleicht kannst du mir nochmal helfen. Also ihr spielt auf jeden Fall nicht 11 gegen 11.
Richtig, gespielt wird Kleinfeld 7 gegen 7 auf einer Größe, sage ich mal, wie in der D-Jugend. Sprich 6 Feldspieler plus ein Torwart. Gespielt wird ohne Abseits. Als Besonderheit, man darf den Ball nicht aktiv mit der Krücke spielen. Oder um es noch deutlicher zu sagen, die Feldspieler legen ihre Beinprothese ab und spielen auf einem Bein mit den Krücken. Und das aktive Ballspiel mit der Krücke wird einem Handspiel gleich gewertet und ist nicht erlaubt. Der Torwart hat die Besonderheit, er hat 2 Beine, muss aber eine Armamputation haben. Und ja, dann wird ganz normal Fußball gespielt. Sehr rasant, sehr actionreich. Es gibt Kopfballtore, es gibt Fallrückzieher. Also ist alles dabei, was den Fußball ausmacht. Ja.
Habe ich richtig verstanden? Und ich hoffe, ich formuliere es nicht zu makaber, aber als Feldspieler darf ich nur ein Bein haben und als Torwart nur einen Arm?
Richtig, das ist die Grundvoraussetzung. So ist das Regelwerk, genau.
Ja, das ist meine Ansage. Also wenn ihr meint, ihr passt in dieses Raster, meldet euch gerne bei der Fortuna. So wie ich gerade gelernt habe, sucht man auf jeden Fall Spieler. Ihr habt 3 Mannschaften deutschlandweit. Gibt es da Freundschaftsspiele, die regelmäßig ausgetragen werden?
Bisher auf deutscher, auf Bundesebene nicht. 2015 fing alles an mit einem Stützpunkt bei Anpfiff Hoffenheim. Im gleichen Jahr haben die Sportfreunde in Braunschweig nachgezogen und waren jahrelang mit 2 deutschen Teams unterwegs und haben es da überwiegend mit internationalen Teams mal gemessen, aber auch rein zu Freundschaftsspielen. Und im vergangenen Jahr, da denke ich, kommen wir gleich noch ausführlicher drauf, auch haben wir mit Fortuna Düsseldorf einen 3. Standort ins Leben rufen können, um einfach jetzt zu versuchen, dass wir auch da mal einen Wettbewerb schaffen. Für den Herbst diesen Jahres spielen wir erstmalig in Deutschland eine Turnierrunde, eine deutschlandweite Turnierrunde mit diesen 3 Teams. Das soll eine Art Vorstufe zur Bundesliga sein. Die Turnierrunde sehen wir als Probelauf, wollen da hinterher draus lernen, wollen schauen, was können wir optimieren. Und dann ist der Gedanke schon da, dass im nächsten Jahr auch erstmal mit diesen 3 Teams in eine Bundesliga offiziell darzustellen, mit dem Hintergrund einfach wieder bekannter zu werden, mehr Aufmerksamkeit zu haben, neue Spieler zu generieren. Wenn es eine Bundesliga ist, gibt es demzufolge einen deutschen Meister im amputierten Fußball. Und da ist dann auch der nächste Schritt, es gibt international in Europa schon eine Champions League im amputierten Fußball, sprich ein möglicher deutscher Meister Fortuna Düsseldorf würde plötzlich Champions League spielen.
So, das lassen wir jetzt erstmal kurz sacken. 21, 22. Ja, also für mich war es das an offenen Fragen für heute eigentlich. Mit dem Gefühl gehe ich gerne nach Hause. Das heißt, zieht es auch dann perspektivisch noch weitere Mannschaften aufzubauen?
Richtig, genau. Das ist auch, um das Konstrukt mal komplett zu erklären, mit Anpfiff ins Leben, einem gemeinnützigen Verein in der Rhein-Neckar-Region, haben wir es geschafft, im letzten Jahr zusammen mit der Förderung der Aktion Mensch-Stiftung eine hauptberufliche Stelle zu schaffen, um den amputierten Fußball in Deutschland weiterzuentwickeln. Ich habe das große Glück und bin da sehr dankbar für, dass ich diese hauptberufliche Stelle seit letztem Jahr ausüben darf, mit dem Ziel, die Sportart bekannter zu machen und b, den Amputierten, der wieder Fußball spielen möchte, es ortsnah, möglichst ortsnah zu ermöglichen, wieder kicken zu können. Und da haben wir mit Fortuna Düsseldorf im letzten Jahr einen ersten großen Meilenstein aufbauen können, dank der Hilfe von Fortuna und insbesondere dem großen Engagement von Stefan Felix wirklich hier einen amputierten Fußballstützpunkt zu initiieren und weiter nach vorne zu bringen. Und Gleiches, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, haben wir in der Republik vor. Und da gibt es bereits erste lose Kontakte zum HSV in die Richtung Berlin, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg. Also die ersten, das Netzwerk funktioniert schon ganz gut. Aber klar, die Schwierigkeit besteht immer darin, auch für diese Region einige genügend Amputierte zu finden, die Bock haben zu kicken. Und da ist es wichtig, immer vor Ort ein Netzwerk zu schaffen, aus Verein, aus Fußballverband, Sanitätshäusern und Kliniken. Und auch da wieder das riesige Engagement vom Stefan, der nach kurzer Zeit einen eigenen Flyer beispielsweise entworfen hat, direkt hier an die Sanitätshäuser verteilt. Daraufhin hat sich 2 Tage später ein junger Mann gemeldet, der kicken möchte. Und so wollen wir das in Deutschland multiplizieren.
Das hast du schon angesprochen, Leute finden über diese Wege. Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, diejenigen, die ihr da findet, haben die üblicherweise schon vorher Fußball gespielt oder kommen die mit der Amputation und der Zeit danach zum Fußball neu dazu?
Ja, ich sag mal, ist beides dabei und hält sich ungefähr die Waage. Also Okay. Klar, jeder ist herzlich willkommen. Mit Fußball-Vorerfahrung macht es einem etwas leichter. Aber auch wenn man diese nicht hat, wie gesagt, herzlich willkommen. Und von daher ist da beides dabei, ja.
Wie war das bei dir? Hast du vorher Fußball gespielt?
Genau, seit dem 4. Lebensjahr gekickt und mit großer Leidenschaft, hat in der A-Jugend bis damals in die Regionalliga gereicht, war damals noch höchste Spielklasse im Juniorenbereich, nachher bei den Senioren in die Verbandsliga und ja, hatte damit 26 den selbstverschuldeten Autounfall. Das rechte Bein musste amputiert werden. Aber auch da Glück im Unglück. Ich war früher Linksfuß und der gute Linke ist noch da. Von daher ist alles wieder gut.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich gerade an Maximilian Beister denken muss. Was war dein Stammverein damals?
Genau, auch in der Eifel hat man eine verschworene Spielgemeinschaft, die SG Alfbachtal. Und wie erwähnt, im Jugendbereich bis in die Regionalliga, nachher im Seniorenbereich von der Kreisklasse bis in die Verbandsliga, weil wir gute Jahrgänge einfach hatten und auch der Verein hat mich damals nach der Amputation riesig unterstützt, hat ein Benefitspiel der Lotto 11 beispielsweise auf die Beine gestellt und gibt es immer noch Connections heute und bin ich auch sehr dankbar für. Ja.
Welche Position hast du gespielt damals?
Ich war eher hinten fürs Grobe zuständig, also in der Abwehrkette.
Ist das heute immer noch so?
Bisschen filigraner ist der Fuß dann doch geworden inzwischen, aber spielt trotzdem auch heute noch im Abwehrbereich, ja.
Wenn du überlegst, du spielst im selben Mannschaftsteil. Jetzt gibt es natürlich, klar, wenn du auf Kleinfeld spielst, ist Fußball sowieso immer ein bisschen anders. Meine naive Vorstellung wäre, auch wenn ich Amputationsfußball spiele, ist das anders als bei dem Fußball, den wir so kennen. Was würdest du sagen, wie sehr hat sich dein Spiel verändert und was davon ist darauf zurückzuführen, dass es einfach Kleinfeldfußball ist und was ist darauf zurückzuführen, dass du einfach mit 2 Krücken auf dem Feld stehst?
Ja, viele Fragen auf einmal. Aber was ich eben angesprochen habe, denke ich einfach, meine Fußballvorerfahrung hat mir geholfen, mich auch in taktische Dinge, die jetzt vom früheren 11 gegen 11, jetzt muss man sie bei 7 gegen 7 auf dem Kleinfeld umsetzen, schneller reinzudenken, schneller mit klarzukommen. Da, wie gesagt, die Vorerfahrung sehr wertvoll. Und ansonsten natürlich auch das Laufspiel vor allem ist ein anderes, sich auf Krücken fortzubewegen. Denn einen falschen Schritt in die falsche Richtung ist es sehr schwer, diesen wieder zu korrigieren. Und ja, das ist klar auf Krücken sowieso intensiver. Und das Laufspiel verbunden mit der Eigenschaft auf Krücken einfach, ja, ist viel intensiver. Man muss doch ein Stück weiter noch vorausschauen können. Anspruchsvoller geworden, ja, genau.
Das heißt auch umgekehrt, dass falsche Laufwege viel stärker ins Gewicht schlagen?
Absolut, genau, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, ja.
Eine weitere Vorstellung von mir zumindest wäre, dass Passspiel auch nochmal eine andere Wertigkeit bekommt, also weniger Passhärte, mehr Passgenauigkeit, ist das so?
Richtig, auch ein sehr gutes Thema, was du ansprichst, auch. Weil da, wenn der Pass jetzt nicht zu 100% an den Mann kommt, hat der wieder sehr viel Arbeit, das korrigieren und auffangen zu müssen. Und da, klar, gibt es auch nochmal eine spezielle einen speziellen Hintergrund, da auch das Passspiel wirklich exakt auszuführen, ja.
Und du darfst ja auch, wenn du den Ball annimmst, wiederum den nicht mit den Krücken berühren, die ja genau neben deinem Fuß eigentlich sind.
Richtig, das ist so die auch eine der Anfangsproblematiken eines amputierten Fußballers, wirklich die Balance zu finden, sich fortzubewegen, dabei noch den Ball zu stoppen, zu passen, aufs Tor zu schießen und sich mit den Krücken dabei halt auszuloten. Das sind so die Anfangsproblematiken, die bei uns allen auftreten, die auch klar eine Zeit brauchen, um diese zu bewältigen. Aber dafür gibt es natürlich Tipps von den Coaches, von uns als erfahrenen Spielern. Aber das kommt auf jeden neuen amputierten Fußballer zu, ja.
Wie sieht so ein Tipp ganz konkret aus? Das heißt, es geht dann darum, wie du dich auf den Krücken bewegst, wie deine Krücken möglichst stehen sollten, wenn du einen Pass spielst, wenn du einen Pass annimmst, oder vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen ins Detail.
Ja, genau. Einen ganz wertvollen Tipp, den ich neben aller möglichen Trainingslehre und möglichen Kräftigungsübungen einfach immer wieder habe an neue Spieler: geht zu Hause auf Krücken joggen. Werdet eins mit euren Krücken, weil das ist das A und O. Ich sag mal, wir in Deutschland haben den positiven Nachteil, wir haben eine sehr gute Prothesenversorgung. Viele Amputierte tragen bei uns im Alltag ihre Prothese und sind eigentlich gar nicht auf Krücken unterwegs. Wenn wir da mal in die Türkei oder am besten Beispiel nach Afrika schauen, da gibt es eine schlechte Prothesenversorgung. Heißt, die Jungs sind tagsüber eh auf ihren Krücken unterwegs und wissen daher schon ganz anders zu handeln, wie sie damit umgehen müssen. Und das ist das Thema bei uns in Deutschland. Eins zu werden mit den Krücken, das Koordinieren, das Ausloten. Und allein dadurch, dass ich beispielsweise 2-3 Mal die Woche abends einfach 3-5 Kilometer auf Krücken joggen gehe, werde ich eins mit meinen Krücken, finde meinen Gleichgewichtspunkt, weiß, so muss ich sie stellen. Also das ist dann auch irgendwann ein Automatismus, den man verselbstständigt. Und das ist so mein wichtigster Appell auch immer wieder an neue Spieler, um sich an die Geschichte zu gewöhnen, ja.
Also liebe Zuhörer, wenn ihr euch mit 2 voll funktionsfähigen Beinen zu Hause öfter mal vor der 3 Kilometer Joggingrunde drücken wollt, gibt kein Argument dafür, ganz einfach. Wenn ich dich da richtig verstanden habe, Christian. Enorm interessant, weil das wäre für mich auch eine schwierige Frage gewesen. Ihr habt einerseits auf dem Kleinfeld ein sehr intensives Spiel und dafür wirst du dementsprechend Konditionen brauchen. Und ich hatte es mir eher schwierig vorgestellt, mit Krücken joggen zu gehen und hätte dann gefragt, ob vielleicht Schwimmen sowas ist, wo ihr ausweicht. Aber wenn du sagst, deine Empfehlung ist ganz klar, nimm dir die Krücken und geh damit joggen, sehr interessant.
Genau, einfach klar, gäbe es Möglichkeiten zu schwimmen, was du ansprichst, oder daheim auf dem Ergometer zu radeln. Aber einfach das Joggen auf Krücken, um natürlich auch die Belastung für Handgelenk, für Schultern direkt mit aufzuarbeiten, mit reinzubringen, ist das aus meiner Sicht unerlässlich, ja.
Das heißt, ich würde es auch sagen, es ist mehr Gelenke als Muskulatur, wo man es am Anfang wirklich merkt, diese andere Belastung?
Genau, am Anfang die Gelenke, weil klar, die sind es nicht gewohnt, so belastet zu werden. Am Ende, klar, ist es auch ein Zusammenspiel mit Muskulatur, um das halt entsprechend auszugleichen und ja, genau.
Das hast du schon gesagt, du warst früher beinharter Verteidiger. Jetzt kann ich mir vorstellen, auch so wie du hier sitzt und so ein bisschen verschmitzt schaust, du wirst das nicht komplett abgelegt haben.
Genau, also habe ich nicht, aber ist halt auch das normale Thema beim amputierten Fußball. Also da geht's nicht zimperlich zur Sache, da passieren normale Zweikämpfe, was im Regelwerk klar steht, also Grätschen ist verboten, wird sofort abgepfiffen. Aber im 1 gegen 1 prallt mal Krücke an Krücke, Schienbein an Schienbein, dann fällt auch schon mal jemand. Ganz normaler Fußballzweikampf, ja.
Werden Fouls unterschiedlich geahndet, je nachdem, was du triffst? Also ob du zum Beispiel wirklich das Standbein triffst oder die Krücken?
Nein, da liegt es im Ermessen des Schiedsrichters einfach, wie das Foul gerade passiert ist. Aber da gibt es jetzt keine unterschiedlichen Blickpunkte. Nee, das ist nicht.
Jetzt warst du als Abwehrspieler vielleicht auch früher nicht so sehr in der Verlegenheit zu schießen, aber dennoch wirst du es im Training zumindest oft genug getan haben. Wie hast du deine Schusstechnik angepasst? Also gibt es da auch was, wo du sagst, das konnte ich einfach übernehmen, den Bewegungsablauf hatte ich drin und den kann ich so auch weiter benutzen? Oder gibt es da schon was, wo du sagst, das muss ich einfach anpassen, damit es auch funktioniert?
Genau, ich sag mal, der Übergang dann vom früheren Zweibeinfußballer zum Krückenfußballer in Bezug auf die Schusstechnik ist, in dem Moment, wo ich schieße, wo ich früher mein Standbein hatte, dieses Standbein wird jetzt durch zwei Krücken ersetzt. Und da mich auszuloten, vor allem das Gleichgewicht zu finden und gleichzeitig noch den optimalen Treffpunkt am Ball, ist die große Kunst, die am Anfang nicht einfach ist, wo es einfach zählt, für zu trainieren und da auch wieder das Thema, was ich eben sagte, hilft, eins mit der Krücke zu werden, dann findet man diesen Lotpunkt, diesen Gleichgewichtspunkt auch relativ schnell heraus. Ja.
Jetzt hat Stefan gesagt, so diese Trainingstage, die sind einfach ein großer Aufwand, weil man von überall herkommt. Du erzählst selber, du empfiehlst schon mehrfach die Woche alleine schon joggen zu gehen. Das heißt, wie oft trainierst du wirklich Fußball?
Genau, dazu zählt noch ein weiteres Thema, was ich eben noch nicht erwähnt hatte, auch Teil meiner beruflichen Arbeit, haben wir das große Ziel der Inklusion. Und das soll so aussehen, dass jeder amputierte Fußballer in seinem Heimatdorf, in seinem Heimatverein bei den Nichtbehinderten mittrainiert. Das Beispiel leben wir selber vor, das leben auch andere vor. Ich trainiere einmal in der Woche bei der Alternmannschaft im Ort mit und Altern hört sich jetzt mal nach langsamem Fußball an, aber wir wissen, die 40-Jährigen lassen da gut das Bällchen rollen. Also ist für mich enorm anstrengend, da mithalten zu können. Und das ist das, was wir wollen. Es fordert mich, ich muss schneller laufen, ich muss viel früher den Ball wieder abspielen, weil die Zweibeiner direkt auf mich zukommen. Ich habe da auch keine, wie sagt man, Welpenschutz oder so, die greifen mich ganz normal an und bei unseren anderen Spielern auch. Und das ist das große Ziel, damit auch jeder sich zum Thema Inklusion, aber wie auch gerade erwähnt, gefordert wird im Training, ortsnah mittrainieren kann. Und Teil meiner beruflichen Arbeit ist es, wenn es da Probleme gibt für den Spieler vor Ort, weil der Verein sagt, mit deiner Behinderung, das geht doch gar nicht, dann kommt Christian Heinz auf den Plan, kontaktiert den Verein, trifft sich mit Verein, mit dem Spieler vor Ort, begleitet ein Training mit und zeigt, hier, der kann ganz normal mittrainieren. Bei der Passübung trainiert er mit, beim Torschuss, beim Flanken, beim Abschlussspiel trainiert auch der Einbeinige auf Krücken ganz normal mit. Und da gilt es einfach, die Barrieren in den Köpfen abzubauen, die so mancher Verein, Trainer wahrscheinlich hat, weil sie bisher nie Umgang mit sowas hatten. Und jetzt wieder auf die Ursprungsfrage. Also ich trainiere einmal in der Woche bei der Altherrenmannschaft, versuche dann noch 2 bis 3 Mal auf Krücken joggen zu gehen, um die eben erwähnte Belastung einfach auch weiter aufrechtzuerhalten. Und bei Anpfiff Hoffenheim ist es so, wo ich mitspiele, dass wir jetzt jeden zweiten Freitag trainieren. In Braunschweig wird ein Samstag im Monat trainiert und in Düsseldorf auch ein Samstag im Monat. Und das wollen wir natürlich schaffen, in allen Vereinen eine höhere Spieleranzahl zu erreichen, um das Training natürlich noch häufiger zu gestalten. Aber wir haben bewusst vor einem Jahr mit Stefan entschieden, wir backen erstmal kleine Brötchen. Ein Training im Monat ist erstmal genug und dann wünschen wir uns natürlich, dass es sich verselbstständigt, dass die Spieler sagen, hey, wir kommen auch 2-mal im Monat oder 3-mal und am Ende hoffentlich auch 1-mal die Woche oder 2-mal. Je öfter, desto besser. Und aber wir fangen mit kleinen, souveränen Schritten an und wollen das natürlich steigern. Ja.
Oder wahrscheinlich auch der Spielbetrieb unheimlich helfen wird, wo ich mir auch vorstellen kann, dass gerade wenn du einfach früher auch Fußball gespielt hast, so dieser Drang da ist, wirklich, weil Spiel einfach nochmal was anderes ist als Training.
Genau, das ist das, auch eben schon erwähnt, was bisher gefehlt hat, der Wettbewerb. Man trainiert, 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 dann gibt es hier und da mal ein Freundschaftsspiel mit internationalen Teams, aber jetzt haben wir einen Wettbewerb vor der Brust, am Ende steht ein riesen Wanderpokal, den es zu gewinnen gibt und da soll natürlich auch nochmal ein Anreiz geschaffen werden für alle, auch intensiver trainieren zu wollen. Ja.
Du hast schon davon gesprochen, dass Fortuna quasi mit einem halben Bein schon in der Champions League steht. Lass uns da doch nochmal genauer ins Detail gehen. Das heißt, der Christian Heinz ist auch irgendwann mit seinem Anliegen in Düsseldorf aufgeschlagen und da war da ein Stefan Felix und der hatte seinen Flyer schon halb gedruckt, bevor du ausgesprochen hattest. War das ungefähr so?
Ungefähr. Gedanklich ist er uns eh allen immer einen Schritt voraus, das wissen wir. Aber es war jetzt für uns von Anpfiff ins Leben, von unserer Idee, hier einen Stützpunkt aufzubauen, nicht schwer Überzeugungsarbeit zu leisten, da Stefan Felix und sein Vorgesetzter Paul Jäger waren relativ schnell angefixt, hab natürlich in der PowerPoint-Präsentation damals das Beispiel Champions League auch mit reingepackt und da wurde dann auch im selben Treffen, also es Fortuna wollte nicht mal eine Bedenkzeit haben, wurde signalisiert, okay, wir sind dabei, wir unterstützen das, lass uns das aufbauen. Und unsere Einschätzung von Anfiewinsleben gegenüber Fortuna hat sich bis heute zu 100% bewahrheitet. Das war für die keine Eintagsfliege oder irgendein Show-Act, sondern die stehen zu 100% dahinter. Stefans Engagement ist sensationell. Genau die Anzünder, die brauchen wir vor Ort. Denn Gedanke meines 5-jährigen Projekts ist es natürlich, dass es sich irgendwann mal selber trägt. Und ja, Riesenkompliment an die Fortuna, was sie bisher für Arbeit hier leistet. Ja.
Lass uns doch, wenn die erste Meisterschaft gespielt ist, vielleicht nochmal einen Termin ausmachen, damit wir da nochmal genauer besprechen können, wie es zu diesem Triumph dann kam.
Gerne.
Ist dann die Idee, das so ein bisschen so zu machen wie auch bei der Blindenfußball-Bundesliga, dass man wirklich so verschiedene Standorte hat, wo dann immer ein Spieltag ausgetragen wird zusammen? Oder?
Richtig. Unterm Kopfkissen liegt da schon so ein Plan bereit, wie man das aufziehen könnte. Und da dabei auch von der Sepp Herberger Stiftung unterstützt und gefördert werden, mit denen immer ein enger Austausch stattfindet. Und wir seit vielen Jahren sagen, die Blindenfußballer sind unser Vorbild mit ihrer Bundesliga. Und da wollen wir an die Sepp Herberger Stiftung rangehen. Beispielsweise, es gibt ja die Stadtspieltage der Blindenfußballer, immer der erste und letzte Spieltag in einer Stadt, dass wir da unsere Spiele mit ranheften, wenn das für die okay ist, und dass zwischen diesen ersten und letzten Spieltagen nochmal jeder Verein sein eigenes Spieltagswochenende ausrichtet. Das wäre so ein möglicher Gedanke, ja.
Das ist ein ambitionierter Plan.
Ja, genau.
Aber ambitionierte Pläne mag Stefan ja auch. Wenn ich ihn da so
absolut, ja,
lächelnd so in der Ecke sitzen sehe.
So habe ich ihn auch kennengelernt, ja.
Jetzt hast du erzählt, du trainierst bei Zweibeinern mit. Im Übrigen auch ein Wort, das ich in meinen aktiven Wortschatz versuchen werde zu übernehmen. Und zum anderen gibt es solche Trainingstage, wo wir wirklich bei einem Verein sind, der auch professionelle Ressourcen zur Verfügung stellt. Also erste Frage wäre, passiert das in dieser Art auch in Hoffenheim und in Braunschweig? Und ist das quasi so ein Modell, das einfach sich an allen Standorten widerspiegelt? Und der zweite Teil wäre, wenn du überlegst, du sagst schon, so auch bei dem Altherrenfußball ist einfach ein anderes Tempo, eine andere Handlungsschnelligkeit. Aber was sind so die Aspekte, die nochmal dann bei so einem Trainingstag stärker betont werden und wo du sagst, da kann ich was rausziehen, das habe ich aus dem Training mit Zweibeinern so nicht so stark?
Ja, also solche Trainingstage hatten wir in der Vergangenheit schon in Hoffenheim und Braunschweig immer wieder, die einfach so ein- bis zweimal im Jahr dazu dienen sollen, so ein Come-Together, Motivationsschub allen nochmal geben, der Austausch unter allen nochmal da ist. Und jetzt machen wir es heute hier halt in Düsseldorf. Und also haben wir in der Vergangenheit auch schon öfters gemacht, ja. Und das Zweite so, ja, gibt es Sachen, die ich mir heute mehr mitnehmen kann, wenn ich mit Gleichgesinnten trainiere, als wie wenn ich mit Zweibeinern trainiere. Und auch da wieder einfach, ja, vor allem das Stellungsspiel. Jemand läuft mich mit Krücken, einbeinig mit Krücken an im Duell 1 gegen 1. Und da muss ich anders agieren, als wenn jetzt der Zweibeiner beim Altherrentraining mich 1 gegen 1 anläuft. Und von daher gibt es ja schon unterschiedliche Themen, die man sich aus jedem Training rauspickt, um die für sein eigenes Spiel halt zu optimieren, ja.
Was ist der Unterschied? Also du würdest im Zweibeiner-Fußball ganz klassisch versuchen, eher seitlich zu stehen und denjenigen Richtung außen zu leiten.
Genau.
Das ist was, was du im amputierten Fußball nicht so stark tust?
Doch, das wäre schon ziemlich gleich, diese Geschichte, die du gerade angesprochen hast. Beim amputierten Fußball, aber da halt auch nochmal, irgendwann will ich ja auch den Ball des Gegners erreichen und nicht nur zurücklaufen und ihn stellen. Und da halt wirklich zu schauen, in welchem Moment hat er seine Krücken wie platziert. Er kann sie auch clevererweise mal kurz vorm Ball platzieren, ist alles erlaubt. Und da einfach aufgrund der Tatsache der Krücken, wenn ich mit Altherren spiele, sind nur 2 Krücken, meine eigenen vor. Wenn der Gegenspieler hier kommt, sind 4 Krücken auf einmal drin. Und passiert aber auch ganz viel instinktiv. Also ich bin da jetzt niemand, der sich dann zu Hause aufschreibt, oh, heute war Stefan mit Krücken so auf mich zu und da muss ich mich im 90-Grad-Winkel so drehen. Passiert instinktiv einfach diese Dinge. Deshalb fällt es mir auch gerade schwer, die so detailliert zu beschreiben. weil in dem Vorgang, in dem 1 gegen 1, macht man sich da eigentlich gar nicht so die Gedanken drüber. Wenn man es jetzt seziert, ja, merkt man es. Und ja, passiert viel instinktiv einfach.
Was du aber schon auch wirklich aktiv beobachtest, ist ja, also gerade hat es in meinem Kopf ein bisschen Klick gemacht und ich dachte, ja, als normaler Fußballer, da kommt jemand auf dich zu und dribbelt. Und bis gerade war diese naive Vorstellung, ja, mit Krücken, dann kommt der halt eher geradlinig auf mich zu. Aber so wie du es geschildert hast, kann man ja schon seine Krücken und die Positionierung davon so einsetzen, dass du letztlich genau dieselbe Schwierigkeit hast, wie wenn ein Zweibeiner auf dich zudribbelt, weil du eben auch schwer an den Ball kommst.
Richtig, genau. Also da ist alles erlaubt, solange die Krücken den Ball nicht berühren aktiv, ist da jeglicher Einsatz und jegliches Stellungsspiel der Krücken zur Verbesserung des eigenen Vorteils absolut erlaubt, ja.
Und wie ist das mit dem Kontakt von Krücke zu Krücke?
Genau, passiert auch im Zweikampf. Da muss der Schiedsrichter dann entscheiden, war es jetzt Absicht, wollte ich den wirklich stoppen oder passiert das halt, weil die gerade voll aufeinander gegangen sind, dann geht es weiter. Also das klirrende Geräusch, wenn Krücke an Krücke geht, hört man öfters während eines Spiels, aber ist ganz normal bei uns.
Jetzt leben wir in einem Land, wo, bevor ich draußen joggen gehe, ich mir mindestens eine 600 Euro teure Sportausrüstung holen muss, weil mit normalen Schuhen laufen gehen funktioniert nicht. Und einfach nur eine Jogginghose ist auch schon schwierig und atmungsaktiv sollte das Hemd schon sein und dazu noch ein Gürtel mit 3-4 wichtigen Getränken. Außerdem hat, glaube ich, fast jeder von uns mal die Erfahrung gemacht, dass man irgendwas am Knöchel hat, am Sprunggelenk, was auch immer und dann so Späßchen mal zu später Stunde mit seinen Krücken macht, die aus dem Krankenhaus ganz normal mitgekommen sind. Deshalb wäre meine Vermutung, das sind nicht exakt die Krücken, mit denen ihr arbeitet, oder?
Jein. Also ich beschreibe es immer so beim Thema Krücken, da nimmt jeder sein Modell, so wie sich jeder seine Fußballschuhe kauft. Der eine kommt mit den Adidas besser klar, der andere mit den schweren Pumas. Und so sieht es auch bei Krücken aus. Der eine hat tatsächlich die Krankenhauskrücken, die er damals bekommen hat, weil er damit klarkommt. Der andere nimmt Carbonkrücken. In Berlin gibt es einen Spieler, der hat schwere Eisenkrücken. Die sind ultra schwer, aber er kommt super damit klar. Und von daher gibt es da jetzt keine spezielle für den amputierten Fußball, sondern wie der Fußballschuh individuell für jeden Geschmack.
Das heißt, du hast individuelle Krücken, du hast auch individuelle Torhüter, weil es ja durchaus sein kann, dass jemand hinter dir steht, der entweder einen linken Arm oder einen rechten Arm hat. Hat das auch dann automatisch Einfluss darauf, wie du verteidigst?
Auf die Verteidigung eher weniger, eher auf den Angreifer, weil der schaut sich natürlich schon an, welche Seite fehlt denn jetzt der Arm des Torwarts. Und wenn er jetzt mal aus 20 Metern oder abzieht oder es einen 7 Meter gibt, ist die Ecke, wo der Arm des Torwarts fehlt, natürlich sehr beliebt, das schon. Aber im Verteidigungsspiel machen wir uns darüber keine Gedanken. Ja.
Das ist, ja, das klingt sachlich sehr richtig und trotzdem moralisch ein wenig falsch. Jetzt ist so, und das hören wir bei verschiedenen Fußballarten dann auch immer, wenn ich mit einer Behinderung zum Beispiel im Fußball unterwegs bin, dann, also bei Blindenfußballern schon gehört, es gibt so diesen Switch zwischen, mich beschäftigt schon, dass ich irgendwie eingeschränkt war, zumindest auf einer gewissen Art und Weise, wo ich hingekommen bin, und dann ist das im Spiel alles weg. So, und ich bin wirklich in diesem Spiel und in dem Moment, so wie ich es einfach vom Fußball kenne. Ist das was, was von Anfang an für dich auch da war? Oder ist das was, wo du sagst, als ich damit angefangen habe, so zu spielen, war es mir noch mehr bewusst, dass ich hier wirklich auf Krücken stehe? Und mit der Zeit entwickelt sich das wieder, dass ich so in einem Fußballspiel bin, wie ich halt wirklich präsent bin in dem Moment? Oder war das für dich wirklich so ein Aha-Moment, wo es Klick gemacht hat, ich bin das erste Mal bei einem Training mit Krücken und es ist sofort wieder diese Fußballkapsel um mich rum?
Ja, bei mir war es die Fußballkapsel. Als vorheriger leidenschaftlicher Fußballer war dieser Wunsch einfach da, trotz Amputation wieder kicken zu können. Dann kam dieser Tag des ersten Trainings im Mai 2012. Morgens meine Fußballtasche gepackt, hatte ich 2 Jahre lang nicht mehr gemacht, war super nervös, musste überlegen, was muss ich denn eigentlich nochmal alles mitnehmen. Und klar, viele Gedanken gemacht, oh, wie funktioniert das denn heute auf Krücken? Aber in dem Moment war es einfach wieder Fußball. Natürlich musste ich mich ausloten, den Gleichgewicht, das Gleichgewicht finden, all diese Punkte, die ich eben bereits angesprochen habe. Aber es war in dem Moment die Fußballkapsel und mir war es egal, auch bei einem ersten Turnier in Irland, was kurz später bereits folgte, dass da jetzt außenrum Zuschauer sind und ich mich da als behinderter Mensch ohne Prothese aufs Spielfeld wage, mit meinem Handicap mich zu zeigen, hat mich nicht interessiert. Aber auch diese Fälle gibt es natürlich, dass es schon eine Hemmschwelle sein kann, sich jetzt in der Öffentlichkeit, wenn da 1000 Augen auf einen gerichtet sind, zu zeigen, oh, der hat ja ein Bein ab, der arme Junge. Und da versuchen wir natürlich, solche Spieler durch unsere Gemeinschaft, durch unser Come Together halt einfach so mitzunehmen auf unserer Reise, dass die sich auch trauen, sich in der Öffentlichkeit so zu zeigen und dass sie merken, hey, ganz normale Menschen, die jetzt einfach Fußball spielen, wo es gar nicht drauf ankommt, was hat der denn jetzt für ein Handicap, wie ist denn sein Unfall passiert und so. Und das haben wir bisher mit unserer Fußballgemeinschaft ganz gut hinbekommen.
Das heißt, da ist der Fußball dann der erste Schritt, wo du wirklich sagst, okay, so ich habe für mich selber habe ich eh den Weg damit umzugehen, aber so der Schritt auch zu sagen, ja, ist mir jetzt egal, ob jemand guckt oder nicht, und das mache ich zuerst beim Fußball und nehme das dann in den Alltag mit.
Genau, gibt's beide Wege natürlich, aber ich glaube, dieser Schritt über den Fußball ist schon der große Schritt, der aber auch dann dem frisch Amputierten in der Psyche einfach helfen kann. Hier, es geht weiter im Leben und schau an, was wir erreichen können. Du kannst wieder Fußball spielen und dann, glaube ich, adaptiere das auch automatisch auf seinen Alltag. Natürlich kann man auch den anderen Weg versuchen, sich erstmal mit kurzer Hose wieder in die Stadt trauen, beispielsweise. Ist natürlich jedem selbst überlassen. Wir versuchen durch unsere positive Gemeinschaft einfach da jeden mitzureißen auf seiner Reise und jeden aufzufangen, dem es am Anfang natürlich schlecht geht, wenn er noch im Krankenhaus liegt. Und das haben wir bisher gut hinbekommen.
Und das muss man sagen, ich hatte es ja am Anfang einmal kurz angesprochen, als ich hier zum Mittagessen auf die Terrasse gekommen bin. Ich glaube, diese positive Atmosphäre, das schafft ihr absolut. Umso gespannter bin ich dann, wie sich der Weg zur Champions League bei der Fortuna genau gestalten wird. Mit Blick auf die Uhr würde ich dich gleich fast schon entlassen zu deinem nächsten Medientermin. Eine Frage habe ich vorab noch. Als FC-Fan. War dein Bild von der Fortuna ein anderes vor diesem Projekt mit der Fortuna?
Gar nicht. Wirklich, klar, bin FC-Fan, aber konnte da, wie sagt man, dieser schöne Spruch, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, war für mich immer so. Auch als ich vor 2 Jahren berufsbedingt dann, wohne ich jetzt 5 Kilometer in der Nähe von Hoffenheim, klar gehe ich auch da mal ins Stadion. Aber für mich standen da jetzt nie Rivalitäten im Vordergrund, auch nicht jetzt bei dieser speziellen FC und Fortuna Düsseldorf. Das stand für mich nie zur Debatte. Wenn der Stefan montags anruft und wir über amputierten Fußball sprechen, gibt es natürlich mal gegenseitige Sprüche, wie es Wochenende so lief, je nachdem. Das gehört aber ganz flapsig dazu und war für mich nie ein Thema. Nein.
Christian, vielen Dank. Du hast gesagt, um 3:30 geht es bei euch weiter.
Ja.
Ich glaube, ich quatsche jetzt noch ein bisschen mit dem Stefan und zwar so lange, dass ich auf jeden Fall um 3:30 auch noch hier bin, weil das möchte ich mir auch nochmal angucken. Vielen Dank, Christian.
Danke euch.
Stefan, Christian hat davon geredet, dass sich natürlich auf eine Art auch sein Spiel verändert hat, dadurch, dass er einfach dann mit Krücken spielt und auf einem Kleinfeld unterwegs ist und sich eine Technik ändert, Anforderungen ändert und so weiter und so fort. Ich weiß, dass du gnadenlos lange noch Fußball gespielt hast, während es immer schlechter wurde mit deinem Sehen. Wie hat sich in dieser Phase für dich und so wie ich es mitgenommen habe, warst du bis zum Schluss eigentlich eine wahnsinnige Tormaschine? So. Und deshalb umso interessanter die Frage, wie hast du das gelöst in der Zeit und hast du da auch auf eine Art schon dein Spiel umgestellt, wodurch du weiter so stark vor dem Tor warst?
Boah, das ist echt eine gute Frage jetzt. Ich sage jetzt einfach mal, im Grunde genommen, ja, verändert schon, gerade in der Sommerphase beziehungsweise im Winter, wenn die Sonne tief stand, habe ich immer sehr versucht, quasi die Sonne bei den Pässen, die ich bekomme, schon im Rücken zu haben, nicht dagegen zu schauen. Also meine Laufwege haben sich verändert. Was natürlich bei dem einen oder anderen meine Mitspieler für Knoten in der Beine gesorgt hat, weil die immer dachten, was macht der, wo will der hin? Aber es war, das war so ein Trick, sage ich jetzt einfach mal, den ich mir zugelegt habe. Und ansonsten ist es natürlich einfach so, dass man, wenn man so ein bisschen, ich sag mal so gegen Abend so ein bisschen müder wird, ist es bei mir, dass ich immer besser, noch ein bisschen besser gucken kann. Oder wenn es dunkler wird, habe ich immer das Gefühl so, wow. Und dementsprechend habe ich dann meine Vorbereitung aufs Spiel so zum Schluss ein bisschen verlegt, und zwar in die Nachtstunde. Ich war immer 2-3 Stunden länger im Papidou damals und war dann morgens immer ein bisschen erschöpfter und konnte besser gucken.
Das ist aber stark, dass du das auf dich genommen hast, nur für den Fußball.
Ja, also wie gesagt, also ne, dementsprechend dachte ich eigentlich und habe gehofft, dass keine große Verletzung kommt, dass es noch ein paar Jahre geht, aber leider kam dann der Kniescheibenbruch. Aber das war so ein bisschen. Also ansonsten war wirklich das Einzige vermeiden, direkt in die Sonne zu gucken. Und ja, so ein bisschen, also bei Standards hat man sich ein bisschen rausgezogen, sodass man quasi nicht mehr im Getümmel war, weil das war dann so schnelle Reaktionen oder Reflexe waren dann doch schon zum Schluss nicht mehr so möglich, wenn man nur noch so 5-6% Restsehvermögen hat und dann doch relativ schnell noch Fußball spielt.
Ich bleibe beeindruckt. Und ich glaube, das werde ich heute Nachmittag dann auch sein, wenn ich hier die zweite Trainingseinheit sehe. Jetzt habe ich die Chance einfach, weil ich eh schon vor Ort bin, wenn ich jetzt Fortuna-Fan bin und diesen Podcast höre und mich interessiert das Thema, kann man einfach mal vorbeischauen, wenn wieder Training ist? Erfährt man über Kanäle, wenn ein Spiel ansteht? Wie schaut das aus?
Natürlich, also Gäste sind immer gerne gesehen. Natürlich muss auch eben, das hat der Christian jetzt gerade gar nicht erwähnt, also es ist auch wirklich so, dass zurzeit die Regeln noch recht offen sind, als auch jemand, der sich gerade nicht zutraut, nur auf Krücken Fußball zu spielen, auch noch mit einer Prothese mitmachen darf. Das ist so ein bisschen lockerer zurzeit halt. Damit kann man natürlich auch immer gerne mal vorbeischauen und sagen, ich möchte zuschauen. Ansonsten prüfen wir gerade die Trainingstage bis Ende des Jahres, was natürlich nicht so leicht ist, dadurch, dass im Arena Sportpark da immer wieder was los ist und dann darfst du nicht aufs Gelände. Und hier in Flingern haben wir natürlich im NLZ auch viele, viele Spiele. Also prüfen wir das gerade und dann wird es natürlich auf der Homepage wird es ja diese Mannschaft dann irgendwann auch geben, genauso wie die Blindenfußballmannschaft. Und da werden dann auch die Termine aufzufinden sein. Vielleicht kann man sogar über die App mal eine Push-Meldung machen bei solchen Gelegenheiten. Und natürlich, wenn wir hier im Oktober den Spieltag haben, natürlich gerne, weil an so einem Spieltag muss ich dich ja natürlich als Blindenreporter mit verhaften. Ich muss ja wissen, was auf dem Platz passiert. Und dementsprechend werden wir da natürlich dann auch eine Blindenreportage anbieten. Ist doch klar.
Das finde ich total toll vom Verein, dass er das anbietet. Aber wer weiß, ob wir bis dahin überhaupt im Stadion gern gesehen sind oder nicht. Das war unser Thema für heute. Wir haben die nächste Folge schon im Blick. Ich bin mir gar nicht so sicher wir uns sind, was dann das Thema sein wird, weil ich habe mindestens zwei im Kopf. Hast du schon eine Tendenz?
Also wir sind ja da, zurzeit können wir ja noch mit unserer ganzen Arbeit aus den Vollen schöpfen, sage ich mal. Also wenn wir jetzt beim Fußball gerade sind, sage ich mal, wir haben den Erinnerungskoffer gehabt, jetzt haben wir amputierten Fußball, dann wäre vielleicht das Naheliegendste, wenn wir beim nächsten Mal was über Blindenfußball erzählen. Das wäre so meine Anregung.
Hatte Christian ja auch angesprochen, dass diese Stadtturniere gibt immer beim Blindenfußball am ersten und am letzten Spieltag. Ich war beim letzten Mal in Düsseldorf dabei. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch das eine unsagbar spannende Folge wird, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen parteiisch. Stefan, ja. Hat mir wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Vielleicht müssen wir noch kurz eine Kleinigkeit trinken, bevor es dann losgeht mit dem Training. Deshalb würde ich an der Stelle auch mal sagen, ist gut für heute, außer du hast noch was.
Nein, alles bestens. Ja, in diesem Sinne, macht's gut.
Das war die nächste Folge Fußball inklusive. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.